Es geht in dieser Folge um drei weitere Beeinflussungsmethoden, denen wir tagtäglich begegnen können. Dies kann im Business-Kontext sein und ganz grundsätzlich in der Kommunikation mit anderen bzw. wenn wir Informationen aus den Medien beziehen. Damit wir diesen nicht einfach nur ausgesetzt sind und beeinflusst werden, ohne dass wir das merken, ist es hilfreich, die Mechanismen zu kennen und zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie stehen vor einem Führungswechsel. Oder vielleicht starten Sie gerade komplett neu in einer Führungsrolle. Genau dann ist dieser Podcast für Sie. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören und erfrischende Impulse. Beeinflussungsstrategien Part 2, Teil 2. So, der zweite Streich folgt zugleich. Heute mit der Fortsetzung zu meiner ersten Folge zum Thema der Beeinflussungsstrategien. Ja, wer die erste Folge vielleicht noch nicht kennt, noch nicht gehört hat, dem empfehle ich zunächst einmal, die erste Folge anzuhören. Das wäre sinnvoll. An dieser Stelle will ich aus der ersten Folge lediglich einen Punkt wiederholen, der mir wichtig ist. Sämtliche Techniken, die uns heutzutage zur Verfügung stehen, sämtliche Techniken, um im Guten wie im Schlechten andere Menschen zu beeinflussen, können wir eben in jegliche Richtung verwenden. Es ist wie mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz. Wir können sie dazu nutzen, um Abläufe zu vereinfachen. Wir können sie zum Positiven nutzen. Wir können sie aber auch missbrauchen für dubiose, kriminelle Zwecke. Alle psychologischen Kenntnisse, alle Methoden können wir dazu nutzen, um entweder Menschen zu helfen in der Therapie, beispielsweise im Coaching, ganz klar im Mentoring, Sparring, in Workshops, in Moderationen, in der Performance, in Präsentationen, in Moderationen bei Zielerreichungen und so weiter. Aber wir können diese Methoden eben auch dazu nutzen, um Menschen zu schaden, um sie zu manipulieren. Und leider geschieht dies immer wieder. Das ist nichts Neues, das gab es schon immer in der Geschichte. Nur vermutlich, ich habe früher nicht gelebt, ich habe mich allerdings stark mit Geschichte und Politik beschäftigt, ich kann nur vermuten, dass es in früheren Zeiten nicht so subtil war wie heute. Daher, und das ist mein Appell an meine Zuhörer hier, nehmen Sie doch bitte die Impulse als Impulse wahr. Meine Intention ist es, dass meine Zuhörer ins Nachdenken kommen. Vielleicht selbst Interesse bekommen, mehr noch dazu zu lesen, mehr noch selbst zu recherchieren, ihre Sinne wieder zu benutzen, ihre eigene innere kritische Distanz zu Themen und zu Informationen wieder zu entwickeln, aufzubauen. Ich bin überzeugt davon, dass wir das alle heute mehr denn je benötigen. Und falls es Interesse gibt, vertiefe ich auch gerne das ein oder andere Thema. Bitte um Verzeihung, wenn ich bei den Themen nicht weiter in die Tiefe gehe. Falls Interesse daran besteht, dann bitte ganz einfach eine Mail an mich. Und wenn ich freundliche Mails bekomme, beantworte ich diese in der Regel auch. Und ich nehme auch gerne Vorschläge an. So, heute will ich nochmal drei weitere Methoden nennen, beziehungsweise, wie bereits in der ersten Folge genannt, auf die Schattenseiten dieser Methoden eingehen, beziehungsweise diese aufzeigen. In der ersten Folge ging es um die Macht der Bilder, um das NLP als große Schatzkiste und um die Strategie der Angsterzeugung. Heute geht es mir um das Thema Preframing, um das Thema Renaming und um die Wiederholung. Und ich starte mit der Wiederholung als erstes. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, Repetition works. Das ist eine Gültigkeit, das ist so in allen Kontexten. Wir wissen das aus der Hypnotherapie, wir wissen das aus der Psychologie. Wenn wir nur häufig genug etwas hören, dann glauben wir irgendwann, dass genau das die Wahrheit sein muss. Übrigens ist Repetition, also Wiederholung, absolut wichtig und wertvoll für jeden guten Präsentator, für jede effektive, wirkungsvolle Präsentation. Wenn Sie wollen, dass sich Ihre Zuhörer an Ihre Botschaft erinnern können, gehört in die Vorbereitung und natürlich in die eigentliche Präsentation ganz klar die Aussage und die Keywords, die für Sie relevant sind. Und nicht einmal. Ohne Wiederholung bleiben diese nicht hängen. Und so ist es eben auch bei allen anderen Kontexten. Mir fiel jetzt bei der Vorbereitung jetzt zum Podcast ein, ich vergesse nie, dass ich das bereits in der Schule bei der Lektüre von Andorra gelernt hatte. Vielleicht kennen Sie dieses kleine Buch von Max Frisch. Ich fand zwar einiges während der Schulzeit ziemlich doof und langweilig, gebe ich zu, und auch nicht gerade für das Leben geeignet. Das war mir schon bewusst. Aber dieses Buch von Max Frisch hatte mich wirklich fasziniert. Es geht im Buch Andorra von Max Frisch um Antisemitismus. Und dieses Buch schildert sehr deutlich am Beispiel eines heranwachsenden Jungen, wie Wiederholung wirkt. Und zwar in diesem Fall negativ wirkt. Diesem Jungen wurde immer wieder von seinem Umfeld gesagt, dass er anders sei als die anderen. Und schließlich hatte das letztendlich dazu geführt, dass er genau das eben selbst glaubte, obwohl er von Anfang an davon überzeugt war, dass das überhaupt nicht stimmt. Das heißt, es führte zu einer Bewusstseinsveränderung und damit auch zu einer Identitätsveränderung. Und genau das kann eben die Wirkung von ständiger Wiederholung sein. Wenn Sie beispielsweise Fernsehen schauen und sehen immer dieselben Werbespots, dann werden Sie auch diese Werbespots so verinnerlichen, dass Sie denken, das ist wahr. Angenommen, Sie sehen Werbespots über die gesunde und wichtige Nahrungsquelle der Milch, beziehungsweise es wird eben in der Regel ja ausschließlich die Kuhmilch genannt. Und dann sehen wir darauf beispielsweise nur schöne, glückliche Kühe auf einer lieblichen Almwiese im Sonnenschein. Dass das nicht im Mindesten etwas mit der Realität von Kühen zu tun hat, hinterfragen vermutlich die wenigsten. Und ob Kuhmilch tatsächlich gesund und wichtig für unsere Ernährung ist, wird schon gar nicht mehr hinterfragt. Hier ist ja seit Jahrzehnten die Milchindustrie derart stark als Lobby in der Politik und in der Werbung präsent. Der Glaube, das ist ja dann ein Glaube, der Glaube, Kuhmilch sei gesund, ist bei den meisten Menschen verfestigt, internalisiert und überhaupt nicht diskutierbar. Wie stark Wiederholung wirkt, das erleben wir in den letzten Jahren, besonders ebenfalls wiederum in der Presse und in der Politik. Es werden immer wieder dieselben Botschaften gegeben. Irgendwann führt das dazu, dass diese Botschaften nicht mehr hinterfragt werden. Menschen werden dadurch ganz einfach manipuliert und leider ist es nun mal so, sie lassen sich eben auch einfach manipulieren. Daher mein Appell, achten Sie darauf, wie häufig werden Aussagen wiederholt. Je mehr Sie sich darin selbst trainieren, aufmerksam Nachrichten, Reden und anderes anzuhören, umso mehr wird Ihnen auffallen, wie kommuniziert wird und auch welche Sprachmuster benutzt werden. Sie werden staunen. Kommen wir zum zweiten Thema für heute. Die zweite Beeinflussungsmethode, das sogenannte Pre-Framing. Das Pre-Framing ist ganz einfach erklärt, bevor jemand beginnt, über sein eigentliches Thema zu sprechen oder bevor jemand beginnt, eine Rede zu halten, eine Präsentation zu halten, wird derjenige zunächst so fast beiläufig, so fast nebenbei, allerdings ganz selbstverständlich festlegen, also kommunizieren, wie die Bewertungskriterien ganz grundsätzlich bei dieser Thematik ausschauen. Mit anderen Worten, es wird sofort bevor überhaupt eine Ansage oder Aussage getroffen wird zu einem Thema, wird bereits der Rahmen gesetzt, der sogenannte Frame. Mit diesem Rahmen werden die Zuhörer, Zuschauer so konditioniert, dass sie schon im Vorfeld für sich automatisch abspeichern, wer gehört hier zu den Guten und wer zu den Bösen. Wer denkt hier richtig und wer denkt falsch. Die Bewertung bzw. das Bewertungskriterium wird im Vorfeld vorgegeben. Und jede andere Art von Bewertung wird gleichgesetzt mit etwas Schlimmem und ist auch nicht im Mindesten diskutierbar. Also mit anderen Worten, alternativlos. Das ist ja auch eines dieser ganz wunderbaren Wörter. Und es reicht dazu bereits ein einziger Satz, um diesen Preframe vorher aufzubauen bzw. eben zu kommunizieren. Und auch wenn Ihnen nun meine folgende Aussage vermutlich nicht gefallen wird, so entspricht sie doch leider der Realität. Die meisten Menschen empfinden es eher als angenehm, wenn für sie vorgedacht wird. Ich habe mich früher auch immer gefragt, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich habe immer nur gedacht, dass das nicht sein kann, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das hat wohl damit zu tun, dass die meisten Neues per se erstmal ablehnen. Daher, wie wir ja auch in den letzten Jahren sehen konnten, die Mehrheit der Menschen, insbesondere im obrigkeitshörigen Deutschland, es tut mir leid, auch das muss ich leider so klar sagen, folgt diesem sogenannten Preframe bzw. im Klartext, fällt darauf herein. Ich will hier gerne ganz kurz nur ein aktuelles Beispiel nennen, wie es seit einiger Zeit in Deutschland benutzt wird. Der noch Kanzler Scholz sprach allen, die bei seiner Politik der Spaltung nicht mitmachten, die Vernunft ab. Übrigens wurde dies ebenfalls von anderen Politikern dann genutzt. Nicht nur von Scholz, auch in der CDU und insgesamt in der Ampelkoalition. Dies geschieht sowohl im Nachgang von Aussagen, aber es wird eben bereits zu Beginn von Reden geäußert und es hat genau dann einen viel stärkeren Hebel, einen viel stärkeren Effekt. Und Preframing bezieht sich immer auf die Aussage vor der eigentlichen Botschaft. Ein typischer Satz wäre hier beispielsweise: Mein Appell ist es, dass wir uns einreihen in die Gemeinschaft der Vernünftigen. Und danach kommt der eigentlicher Appell, irgendetwas ganz Bestimmtes zu tun, zu glauben, zu denken. Mit anderen Worten, wenn Sie diesem Appell dann nicht folgen, dann gehören Sie natürlich automatisch zur Gruppe der Unvernünftigen. Genau das wurde ja vorher bereits avisiert. Wenn Sie nicht so denken, dann sind Sie unvernünftig, also schlecht. Denn die Vernünftigen folgen eben diesem Appell. So. Speziell während der Pandemiezeit der letzten Jahre wurde diese Technik des Preframings von allen Regierungsparteien nonstop genutzt, um insbesondere Ungeimpfte zu diskreditieren. Viele von Ihnen werden sich vermutlich erinnern und viele andere haben es vermutlich bereits verdrängt oder wollen schlichtweg nicht mehr damit konfrontiert werden. Kommen wir zum dritten Thema. Ein anderes, besonders subtiles Instrument ist das sogenannte Renaming. Die Medien und die Politik bedienen sich permanent des Renamings. Und zwar, ja, wie der Begriff schon besagt, es werden Begriffe einfach anders definiert. Also die dystopischen Fantasien eines Huxley und eines Orwell wurden hier in den letzten Jahren wirklich realisiert, indem man bestimmte Begriffe in der positiven Form nutzt oder eben in der negativen Form. Wir können von einer Demonstration beispielsweise sprechen, wir können aber stattdessen von einem Aufmarsch, Protestmarsch und es gibt einige gewaltigere, rabiatere Begriffe sprechen. Sie können sich ja mal fragen, welche Wirkung hinterlässt der Begriff Demonstration bei Ihnen? Und welche Wirkung hinterlässt der Begriff Aufmarsch? Je nachdem, mit wem die jeweiligen Pressevertreter liebäugeln, tauchen brachiale Begriffe auf oder eben friedliche. Ein altbewährtes Spiel. Nur heutzutage seit einigen Jahren ekstatisch betrieben. Achten Sie einmal darauf, mit welchen Headlines die Medien eine Rede von Scholz, von Habeck, von Weidel, von Lindner oder anderen titulieren. Welche Begriffe erscheinen ausschließlich bei bestimmten Personen? Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele an Begriffen. Nehmen Sie mal den Begriff der Gemeinschaft oder Solidarität, Respekt, Werte, Empathie, Vertrauen und so weiter. Also, welche Begriffe werden von den Journalisten bei welchen Politikern am meisten benutzt? In der Headline oder im Text? Also benutzt und auch positiv geframed, muss man hier sagen. Und auf der anderen Seite Begriffe wie Angriff, Aggressivität, Kampf und so weiter. Bei wem werden diese genutzt und bei wem nicht? Das ist natürlich gewollt. Also da darf man wirklich nicht mehr so naiv sein, das nicht zu verstehen und das nicht zu sehen und nicht zu hören. Mittlerweile dürfte jeder mitbekommen haben, dass die Medienhäuser überwiegend von Anhängern der Grünen Partei besetzt sind. Dazu gab es in den letzten Jahren zum Glück ja auch genügend Berichte und Umfragen. Wer das immer noch nicht mitbekommen hat, sollte sich dies schnellstens bewusst machen. Denn das erklärt natürlich die seit einigen Jahren absolut einseitige Berichterstattung, nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch beim Relotius-Blatt Spiegel, beim Stern, Taz und auch anderen. Leider auch die Zeit, die ja früher durchaus mal eine liberale und kritische Zeitung war, ist ja auch zu einem Organ der linksgrünen Szene mutiert. Ist aber auch kein Wunder, erhält doch auch die Zeit von Bill Gates Millionen an Finanzierungsspritzen. Glauben Sie nicht? Dann wird es Zeit, selbst mal zu recherchieren. Können Sie bei anderen Medien übrigens auch nachlesen, auch bei der Berliner Zeitung, um nur ein Beispiel zu nennen. Die vierte Säule der Demokratie, die freie, unabhängige Presse, hat in Deutschland längst ausgedehnt. I'm sorry to say, sie gibt es schlichtweg nicht mehr. Es gibt nur wenige alternative, unabhängige Medien. Ich verzichte hier auch bewusst auf weitere Beispiele. Ich möchte, dass Sie selbst nachdenken und analysieren, wie Begriffe genutzt werden, wie Sprachmuster genutzt werden. Eines kann ich mir jedoch nicht verkneifen an dieser Stelle: Wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, dass die Deutschen Krieg mit Frieden gleichsetzen, ich hätte die Person für verrückt erklärt. Und doch ist es wieder passiert. Heute gibt es zahlreiche Menschen in Deutschland, die Krieg mit Frieden gleichsetzen. So, damit haben Sie nun ein weiteres Mal etwas Stoff von mir mit auf den Weg bekommen. Das Wichtige ist, nicht alles für bare Münze nehmen, was Sie tagtäglich hören und sehen. Wenn wir wieder im Besitz sein wollen von wirklichem Frieden, nämlich innerem und äußerem Frieden, müssen wir wissen, wie diese Mechanismen wirken, wie sie funktionieren und wo diese tagtäglich angewandt werden. Wenn wir uns distanzieren können innerlich von diesen Beeinflussungen, sind wir auch nicht mehr instrumentalisierbar. Das ist der beste und ich glaube auch der einzige Weg, um innere und äußere Freiheit zu bewahren. Danke fürs Ohr. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.